Also wir wollen heute ein Wort Gottes aufschlagen aus dem Lukas Kapitel 11 und lesen da einige Verse. Kapitel 11 ab Vers 17. Da heißt es: Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das wieder sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und Haus wieder Haus zerfällt. Entzweit fällt. Wenn aber auch der Satan wieder sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Weil ihr saget, dass ich durch Beelzebub die Dämonen austreibe. Wenn aber ich durch Beelzebub die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf welche er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Soweit das Wort Gottes. Vor längerer Zeit ist schon einmal über dieses Thema aus einer etwas anderen Perspektive gesprochen worden. Heute wollen wir es aus einer anderen Sichtweise tun. Wir haben es bei diesen Versen mit einer tief belehrenden Mitteilung des Wortes Gottes zu tun. Eine ganze Reihe von Fragen tut sich auf, sobald die Schrift hier untersucht wird. Die Zeit des Evangeliums allgemein beinhaltet den offenkundigen Sieg, sowohl in der Zeit des Evangeliums des Reiches, dem Evangelium der Gnade und dem Reich des Friedens jener kommenden 1000 Jahre. In jedem Falle steht also Aktivität vor. In der Zeit des Herrn, da finden wir die Mitteilung des Neuen Testaments in den Evangelien, die uns ganz klar zeigen, dass Christus der Sieger über alles Feindliche ist. Es ist praktisch eine Vorschau auf das kommende Ereignis, das uns selbst nicht betrifft, sondern aufs 1000-Jahr-Reich hin zielt. Der Mensch lebte in diesen Tagen, als der Jesus auf dieser Erde war, noch im Gesetz und unter Gesetz. Und da galt es, dem Feind zu begegnen und den Sieg zu haben, obgleich man im Zustand des Fleisches Gott diente, also Gesetz. Dieselbe Situation gilt auch heute noch, allerdings durch einen Umstand des Geistes, weil wir dem Herrn dienen, dem Geiste nach. Und dadurch ist solches nur vom Glauben her möglich. Denn ohne Glauben können wir nicht dem Herrn im Geiste dienen. Und all diese Dinge haben ihre Erfüllung im millenäischen Reich, wo dann nicht mehr jener Zustand im Fleische, nicht mehr jener Zustand im Geiste beseitigt wird, das, was dem Feind beinhaltet, sondern der Herr Jesus wird zu Beginn des millenäischen Reiches oder vor Beginn des millenäischen Reiches alles das hinaus tun, damit das Werk des Friedens von 1000 Jahren garantiert sei. In jedem Falle, war gesagt, steht Aktivität vor. Automatisch geschieht gar nichts. Auch das wollen wir uns merken. Das Reich Gottes wird aufgebaut, sei es in der Zeit des Gesetzes, sei es in der Zeit der Gnade, allein durch Aktivität. Nur im tausendjährigen Reich haben wir das nicht. Warum? Weil das Volk Gottes, Israel, dort für 1000 Jahre zur Ruhe gekommen ist. Also ist dort keine Aktivität mehr. Die Geschehen zwischen David und Goliath bleiben die Schattenbilder auch für unsere heutigen Tage. Der in Vers 21 erwähnte Starke ist der Teufel. Er ist nicht etwa irgendein Starker, sondern der Starke, von dem auch hier das Wort Gottes im Neuen Testament redet. Er ist eine ganz bestimmte Person, die sich einem jeden von uns, ob wir errettet sind oder nicht, einem jeden von uns als eine Gegenkraft darstellt oder gegenüberstellt. Es hat Gott wohl geschienen, obgleich Christus am Kreuz allen Sieg davongetragen hat, uns in diesem Kampf zu belassen. Wozu? Damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde in mannigfaltiger Weise, wie geschrieben steht. Alles das, was uns hindert, in die rechte Freiheit zu kommen, in die Christus uns berufen hat, es ist und bleibt die Gegenkraft, die gegen uns, die gegen Gott noch wirkt. Aber es ist keine ewige Sache, sondern eine zeitliche, nämlich die dann abläuft, wie geschrieben steht, die dann abläuft, bis der letzte Feind zum Schemel seiner Füße gelegt ist. Und damit finden wir zugleich den gewaltigen Ausdruck des Sieges durch Christus, unserem Herrn. Diesem Feind gegenüber versagt unsere gesamte Menschenweisheit. Diesem Starken gegenüber versagt unsere gesamte menschliche Energie. Der Liederdichter sagt, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, und fügt hinzu, dass auf dieser Erde seinesgleichen nicht noch einmal ist. Nur, ich zitiere diese Worte, weil sie in treffendster Weise den Tatbestand der biblischen Aussagen interpretieren. Sein Haus ist die Welt im Großen und Ganzen. Das ist sein Haus. Und in ihr, in dieser Welt, ist der einzelne, in seiner Gewalt befindliche Mensch im Kleinen. Satan ist ja geradezu, wie die Bibel sagt, der Fürst dieser Welt. Er ist der Fürst dieses Hauses der Welt. Er hat Rechte von Gott eingeräumt und hat Macht dazu. Aber dieser Fürst der Welt hat sich auf unrechtmäßige Weise in diesen Besitz gebracht, die Bibel redet klar davon. Er hat diesen Besitz geraubt. Und damit kommen wir zu einer Aussage, die da lautet, er ist ein Räuber. Denn derjenige, der etwas raubt, ist ein Räuber. Und der Besitz ist gleichsam seine Beute. Vers 22b. Und jetzt geschieht das so Gewaltige. Ein Stärkerer kommt. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In der Fleischwerdung betritt Gott, betritt er die Welt. Diese Welt ist das Festungsgebiet, das befestigte Haus des Feindes, des Starken. Gott hat ihm diese Welt zugewiesen als seinen Platz nach dem Fall. Aber der Stärkere kommt. Und wie kommt er? In seiner göttlichen Macht? Nein, in menschlicher Schwachheit. Gott geoffenbart im Fleische. Hier beweist Gott, dass der Starke zu überwinden ist. Durch die Weisheit, die Gott eigen ist. Er kommt in das Festungsbereich des Starken und augenblicklich entsteht ein Zweikampf. Aber in der Versuchung nach Matthäus Kapitel 4 und dann fort und fort in seinem Erdenleben erweist sich der Herr als der Stärkere, von dem hier in unserem Textwort geredet ist. Und am Kampfesende war Christus der Sieger. Sein herrlicher Sieg wird festgemacht und gekrönt mit dem Ausspruch und den Worten Jesu: Es ist vollbracht. Und dann folgten, wie wir wissen, seine Auferstehung und danach seine Himmelfahrt. Und weil er Christus der Stärkere ist, entreißt er dem Feind die Beute. Das heißt, er befreit die gebundenen Menschen nach Geist, Seele und Leib. Das ist der Grundtenor des ganzen Evangeliums der Gnade. Denn sein Kommen hier herab auf diese Erde ist der gewaltigste Gnadenausdruck, den wir uns vorstellen können. Er kommt uns, dir und mir zugute, aber vonnöten ist es, dass wir ein Ja finden zu diesem lebendigen Gott. Und dieses Ja kann nicht tief genug sein, damit wir errettet werden. Damit wir aus der Macht und aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen werden, in einer Zeit, die unmittelbar gekennzeichnet ist von den gewaltigen Geschehen, die angekündigt sind im Worte Gottes hinsichtlich des vor uns stehenden Gerichtes aller Menschen. Er befreit die gebundenen Menschen nach Geist, Seele und Leib aus der Macht Satans. Eine herrliche Tatsache, dass wir in Christus den alleinigen Befreier, den alleinigen Retter und Erlöser haben, die wir nicht aus dem Neutrum heraus Erlösung fanden, sondern aus der tiefsten und stärksten Bindung, die uns auf der anderen Seite werden konnte. Mit dieser Befreiung, mit dieser Erlösung werden wir, wie das Neue Testament sagt, gleichzeitig versetzt. Das ist eine Versetzung. Versetzt aus der Gewalt der Finsternis in das Reich des Sohnes, der Liebe des Vaters, wie wir das auch in unserer Bibelstunde am Donnerstag betrachtet haben, nach Kolosser 1, Vers 13. Das ist das. Alles das, was einstmals Beute Satans war, gehört nun zu Jesu Siegesbeute. Mit dieser Tatsache hat Christus, wie geschrieben steht, die Gefangenschaft gefangen geführt. Die Gefangenschaft, welche die unsere war, nach Epheser 4, 8, in die Gefangenschaft genommen. Damit sind wir befreit, die wir errettet sind, auch vom ewigen Tod. Damit sind wir freigemacht zu der Herrlichkeit der Kinder Gottes, von der die Heilige Schrift an etlichen Stellen redet, unter anderem in Römer 8, ab Vers 19. Des Satans bisherigen Gefangenen werden jetzt seine des Gottes Gefangenen, die er Christus als der Sieger im Triumphzuge vorführt, nach 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Damit wir wissen, wie diese Zusammenhänge auch zu verstehen sind. 2. Korinther 2, 14. Und das gilt zunächst für alle Menschen. Denn das Werk Jesu Christi hat Gott in seinem Sohne für alle Menschen getan. Aber leider wird's nur an den wenigsten wirksam. Weil Gott zwischen unserer Verlorenheit, der ewigen Verdammnis und der durch Gott uns gewordenen Herrlichkeit in Christo unsere Entscheidung liegt, die wir zu fällen haben, unser Kommen zu Jesus. Und wer dazu zu stolz ist, der soll eben für alle Ewigkeiten nach dem Willen Gottes in der ewigen Verdammnis mit Satan zubringen. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Für alle Menschen, die der Herr durch sein Erlösungswerk dem Feinde zwar heute noch die Jury entrissen hat, praktisch ist das jeder, der sich deiner Heilstat im Glauben solches aneignet, sich durch den Geist Gottes führen lässt, sich in den Zustand der Wahrheit begibt. Denn alles, was noch nicht errettet ist, sieht Gott in der Verlorenheit der Lüge, der Finsternis. Aber hier im Zusammenhang unserer verlesenen Textstelle sagt es der Herr Jesus mit besonderer Bezugnahme auf die Heilungen der Besessenen. Auch das wollen wir erkennen und wollen das merken. Sie sind in namentlicher Weise die Beute, der Raub, den der Feind mit Gewalt festhält, den aber der Herr Jesus, nachdem er den Teufel in der Versuchung besiegt hat und sich nun fortlaufend als ein wirklicher Sieger erweist, ihm aus der Hand reißt. Damit hat der Herr die wahre, die positive Erklärung seiner besessenen Heilung gegeben. Um die sich im Zusammenhang der ganzen, und zwar hier vorliegenden Rede, sich ja handelt. Er treibt, wie er sagt, die Dämonen nicht durch Beelzebub, sondern durch seine Siegeskraft, auch durch seine moralische Kraft aus, weil er, wie die Schrift hier beweist, der Stärkere ist. Nun kämen wir zu der Frage, was aber ist mit den Worten? Gemeint, dass Christus, der Stärkere, seine Beute austeilt. Das war für viele Glaubende schon ein Riesenproblem. Und wir wollen versuchen, dass wir das im Lichte des Wortes hier ein wenig erfassen, klarstellen, aufnehmen. Wir lesen das ja in Vers 22b. Wenn wir davon ausgehen, dass die Beute erlöste und befreite Menschen sind, wie kann Christus sie austeilen? Und an wem würde er sie austeilen? Und wann würde eine solche Austeilung sein? Das sind ja jetzt unsere nächsten Fragen. Denken wir dabei an das Wort in Jesaja, Kapitel 49, Vers 24 und 25. Dort erfahren wir einiges an Klarheit. Da heißt es, Jesaja 49, Abvers 24, sollte wohl einem Helden die Beute entrissen werden? Oder sollten rechtmäßig Gefangene entrinnen? Ja, so spricht Jehova, auch die Gefangenen des Helden, ich sage jetzt ein Wort hinein, des Helden Satan, werden ihm entrissen werden, und die Beute des Gewaltigen wird entrinnen. Und ich werde deine Kinder retten. Das spricht der Herr. Die vom Starken eroberte und festgehaltene Beute sind also, wie schon gesagt, die Erretteten. Das heißt, aus der besonderen satanischen Macht erretteten und befreiten Menschen. Zunächst bezieht sich seine auf den Starken. Danach sind die Beute gebundene Menschen. Dadurch aber, dass der Stärkere, wie es hier geschrieben steht, des Starken Beute wegnimmt, werden es automatisch erlöste Menschen. Das wollen wir hier erkennen. Wie aber will er, der Herr als der Stärkere, seine Beute austeilen? Auch das wollen wir jetzt ein wenig besehen, damit wir Klarheit im Worte erhalten. Wir sollen daran denken, wie er, unser Herr, solche befreiten Menschen und was als Beute zu ihm gehört, ihre Kräfte, die Gott den Befreiten gegeben hat, die wieder oder neu gewonnen, als nächstes ihren Willen, den nunmehr einzig und richtigen bestimmten Willen für Gott, oder ihr Hab und Gut nach der Errettung, das jetzt endlich im Sinne Christi verwaltet werden kann. Und noch ein Beispiel, ihr Zeugnis, das eines Erretteten, können wir sagen, wiegt viel. Und so weiter austeilte. Das heißt, zum Nutzen anderer Menschen, die noch nicht errettet sind, verwertet, indem er, unser Herr zum Beispiel, den einen aus satanischer Besessenheit heraus erretteten, nach seinem Hause als Zeugnis sendet, wie wir das in Lukas 8, Vers 39 finden. Und andere wieder anderswohin. Und alle seine Erretteten einst die Beute des Feindes, ob aus dieser oder jener Kette befreit, alle werden seit jener Zeit hierhin oder dahin gestellt nach dem Willen des Herrn, gleichsam ausgeteilt an die ganze Menschheit. Und die noch gebundene Menschheit, um zu verkünden, dass der Stärkere seine absolute, uneingeschränkte Macht über den Starken dargetan und damit zugleich auch bewiesen hat. Denn nach dem Siege des Stärkeren über den Starken geht alles, was der Starke bewaffnet, als sein Eigentum bewahrte, in die Hände des Siegers über. Als nunmehr des Herrn Jesu, also seine Beute. Und was auch immer der Feind als seine Habe, sein Haus ansah, es sind die Menschen mit allem, was sie sind und haben. Insbesondere aus dem hier genannten Zusammenhang geht hervor, was der Starke aus den Menschen gemacht hat, was aus den Menschen geworden ist. Die Bibel sagt, sie waren von dem Teufel überwältigt, nach 1. Johannes 3, Vers 8. Dort steht's geschrieben. Dem Fürsten der Finsternis sind sie damit zu eigen. Arme, Ärmste nach Leib, Seele und Geist. Gebundene. Wenn deshalb und daher diese seine beklagenswerte Beute, die Beute des Stärkeren wird, so bedeutet dies letztlich zielgesetzt die völlige Befreiung. Eine Heilung nach Apostelgeschichte 10, Vers 38. Desselben aus jeder Gebundenheit, und daher die Flüssigmachung aller Kräfte und Gaben, die jene einst hartgebundenen und nunmehr Befreiten in sich tragen, das sind wir, die wir dem Herrn Jesus gehören, nach Leib, Seele und Geist. Das, was im absoluten Verhältnis der Befreiung bei allen gefunden wird, ist die neue Schöpfung, nämlich die mit unserer Seele verbunden ist. Jenes Anrecht auf des Himmels Herrlichkeit. Wie herrlich darum, dass auch wir Gläubigen, die wir dem Herrn Jesus gehören, die wir uns ihm ausgeliefert haben, weil wir das wollten, von heute jeder an seinem Teile zur Beute des Herrn gehören und dass wir nach unserem ihm flüssig gemachten Kräften und den damit verbundenen Fähigkeiten, die Gott uns durchs Evangelium gegeben hat, die nun nicht mehr der argen Welt und ihrem Fürsten gehören und diesem Fürsten der Welt nicht mehr dienen Römer 6, Vers 19, an dieser Stelle ausgeteilt an die uns umgebene arme, verlorene und gebundene Menschheit. Dieser bezeugen wir in Wort und Wesen, dass der Stärkere nun die Gewalt hat über alles Fleisch, nach Johannes 17, Vers 2, da steht das geschrieben. Aber auch heute wird er, unser Herr, noch fertig mit allen Gebundenheiten. Wodurch? Durch den Finger Gottes, Vers 20. Das aber ist durch den Heiligen Geist. Die Frage an uns, wandeln wir auch in dem Geist? Wandeln wir also als ausgeteilte Beute des Herrn, damit ihm noch mehr Seelen zugeführt werden, die aus dem Herrschaftsgebiet des Starken befreit, ihm Christus als Beute und gleichsam Lohn seiner Schmerzen zur Freude dienen, und zwar zum Triumph. Aufgrund von 2. Korinther 2,14, den unwandelbaren Sieg gewinnt Jesus Christus durch den Finger Gottes. Wir wollen etwas über diesen Finger Gottes sagen, damit wir wissen, was hier gemeint ist. Das ist ein Arm. Der Arm ist der Sitz und das natürliche Sinnbild der Kraft. Wir lesen im Alten Testament, dass Gott durch seinen starken Arm Rettung schafft. Es ist also eine Sinnbildlichkeit in der Darstellung von Kraft. Der Finger aber, der kleinste Teil des Armes, das Symbol verwirklichend der Leichtigkeit, mit welchem diese Kraft wirkt. Herr Jesus will mit dieser Aussage des Fingers Gottes ausdrücken: Ich, der Herr, brauche nur den Finger, der ja Gottes Finger ist, aufzuheben, und in dem Augenblick lassen alle Feinde ihre Beute fahren. Und Geschwister, wir, die Erretteten, sind diejenigen, die nicht allein den Finger Gottes, sondern auch den Arm Gottes durch Glauben zu bewegen vermögen. Und diese so leicht erfochtenen Siege, wie sie uns in den Evangelien mitgeteilt werden, beweisen, dass der Satan seinen Meister gefunden hat. In unserem Herrn Jesus. Und dass von nun an Gott anstatt seine die Herrschaft hat. Zurück zum Thema. Der Herr hatte einen Dämon ausgetrieben, worauf die Feinde Christi behauptet hatten, durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus, Vers 15, steht das geschrieben. Und der Herr ist es, er antwortet durch zwei ganz starke Gegenbeweise. Wie sinnlos, wie unwahr, wie falsch diese Unterstellungen waren, Vers 17 bis 20. Darauf gibt der Herr in Vers 21 bis 22 die wahren Sachverhalte wieder. Die beiden vorangegangenen negativen Gegenbeweise waren folgende. Der erste Gegenbeweis zeigt die Sinnlosigkeit und Unlogik der bösen Verdächtigungen, jedes Reich sagt er, das wieder sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und Haus, wieder Haus entzweit, zerfällt. Wenn aber auch der Satan wieder sich selbst entzweit wäre, wie wird dann sein Reich durch Jahrtausende bestehen? Mit dem Argument hat sich der Herr an den gesunden Menschenverstand seiner Zuhörer gewendet und ihnen gewiesen, dass dieser schon ausreichen würde, dieser eine Beweis, um die Haltlosigkeit der Gegenseite darzutun. Der zweite Gegenbeweis liegt allerdings noch tiefer. Wenn aber ich, sagt er, durch Beelzebub die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wie können sie da, wo sie Beschwörungen als Mittel der Beseitigung von Dämonen in ihrer eigenen Mitte duldeten und billigten, behaupten, die Austreibungen durch den Herrn Jesus seien nur Kundgebungen des Bundes seinerseits mit dem Feind. Das Vorhandensein solcher eigener, von ihnen nicht verleugneter Volksgenossen zeugt gegen sie, verurteilt, ja richtet sie. Genau darum werden sie eure Richter sein. In der Tat, welch großer Kontrast fand statt zwischen den offenen und ehrlichen Kampf Jesu gegen die unreinen Geister, die er, Christus, austrieb, und den so jämmerlichen Versuchen jener Israeliten, wie wir das ja auch in Apostelgeschichte 19 lesen, diese kümmerlichen Versuche schrieb man Gott zu, durch die Schriftgelehrten. Und die vollkommenen Heilungen dem Teufel. Und wenn diese ihre eigenen Söhne sie richten, wie ist dann ihre verleumderische Verdächtigung Jesu nicht nur sinnwidrig an sich, sondern auch unvorsichtig von dem Standpunkt der Anklage aus, die man gegen Christus erhob? Wer sind diese eure Söhne? Welche sie richten? Und wann werden diese gerichtet? Niemals sind es prophetisch die Söhne im tausendjährigen Reich. Denn solches gibt's dort nicht mehr. In der Gerichtszeit kann nie hiervon geredet werden, da ist gerade der Satan in seiner höchsten Blüte und Macht. Sein Fall geschieht nicht durch die Söhne Israels, sondern durch Christus, den Herrn, wie wir das in der Offenbarung Kapitel 20 in den ersten vier Versen lesen. Wer sind die Söhne? Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir ein wenig darüber nachdenken, damit wir zur Wahrheit kommen, auch in dieser Frage. Und mit dieser Frage, wer die Söhne sind, ist zugleich die andere Frage geklärt, wann sie gerichtet werden. Der Herr möchte Gnade geben, dass wir in diesem kurzen Blick des Einganges in sein Wort, jener wenigen Verse, einen Anlass finden, um darüber nachzudenken. Und wir können ja, wenn es der Herr will, in den nächsten Fragenstunden dann die Antwort hören. Der Herr möchte sein Wort segnen.